Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Glaubt man den Umfragen aus dieser Woche, dann könnte die AfD bei den Landtagswahlen am 1. September in Brandenburg und Sachsen die stärkste Partei werden. Der Rechtspopulismus scheint auch in Deutschland endgültig in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Darüber wollen wir heute sprechen mit Cornelia Koppetsch. Sie lehrt Soziologie an der Technischen Universität in Darmstadt und ihr jüngstes Buch, Die Gesellschaft des Zorns, steht derzeit auf Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von der Zeit, dem ZDF und Deutschlandfunk Kultur. Guten Abend, Frau Koppetsch.
Guten Abend, Herr Jantschek.
Ist denn der Aufstieg der AfD jetzt in Anführungsstrichen nur ein ostdeutsches Phänomen, sozusagen die Quittung der Unzufriedenen, die ihren Protest zufällig an eine rechtspopulistische Partei hängen?
Ich würde sagen, nein. Wir haben zwar in Ostdeutschland im Moment das Schwergewicht der Anhängergruppen, aber im Westen gibt es auch einige Unterstützermilieus. Also man kann auch sagen, dass wir die Rechtspopulisten nicht nur in Deutschland haben, sondern überall in Europa, speziell in Osteuropa, aber auch in den USA.
Diese Sozialstruktur, die Sie eben mit dem Begriff des Milieus angesprochen haben, ist ja ein soziologischer Begriff, also meint nicht irgendwelche Milieus, sondern tatsächliche Gruppen von Menschen, die einen gemeinsamen Lebensstil teilen, so könnte man das ungefähr sagen. Wie sieht die denn genau für die AfD aus? Trennt sich das in oben und unten oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das Interessante an den Anhängergruppen ist ja, dass entgegen mancher Analysen man feststellt, dass es eben nicht die ökonomischen Verlierer allein sind. Also es sind nicht einfach die unterprivilegierten Klassen, wie man zunächst dachte, sondern wir finden Anhängergruppen quer durch alle Schichten. Wir finden sie in der Oberschicht, wir finden sie im guten Mittelstand und wir finden sie auch in den unterprivilegierten Milieus, aber jetzt auch nicht überproportional, sodass man sagen kann, die übliche Klasseneinteilung, die man bis dato für gültig gehalten hatte, im Hinblick auch auf politische Mobilisierung und unterprivilegierte Milieus, die greift hier nicht mehr. Wir haben eine Art Querfront der Verlierer.
Und was heißt das, Querfront der Verlierer?
Das heißt, dass sich über Fragen der Globalisierung, die ja zu tiefgreifenden Veränderungen nicht nur hinsichtlich der Grenzöffnungen und der ökonomischen Transnationalisierung geführt haben, sondern auch zu einer inneren Öffnung, also das heißt zu einer Veränderung in den kulturellen Tiefenschichten der Gesellschaft, dass sich über diese Fragen eben ganz verschiedene Gruppen plötzlich als zurückgesetzt empfinden, die früher etabliert waren und die durchaus auch teilweise der Oberschicht angehören.
Das heißt, es geht also überhaupt nicht nur um ökonomische Verteilungsfragen. Das war ja lange Zeit so die Sicht auf die AfD, bis dann die ersten Analysen kamen, die gesagt haben, naja, die haben doch in der Mittelschicht schon deutliche Anhängerschaften.
Genau, also viele gerade sozialwissenschaftliche Linke, also die ja oft auch den Linken zugeneigt sind, glauben, dass Klassenkampf im Portemonnaie entschieden wird. Also, dass es sich immer darum handelt, dass Leute feststellen, okay, jetzt haben sie Einkommenseinbußen oder sind arbeitslos geworden, deswegen wählen sie jetzt AfD. So funktioniert das nicht. Das würde einfach unterschlagen, dass die Protestbewegung, die sich hier meldet oder die sich hier herauskristallisiert, sehr viel stärker auch um Fragen von Habitus, Persönlichkeit, gesellschaftliche Ordnung, Werte dreht. Das heißt, es geht nicht um einen plumpen Machtkampf und auch nicht um Fragen der Verteilung, sondern um die Frage, wie soll die Gesellschaft eigentlich aussehen, in der wir leben? Und welche Werte sind eigentlich hegemonial? Also welche sind vorherrschend? Und warum wollen bestimmte Gruppen jetzt das ändern, dass beispielsweise kosmopolitische Milieus dermaßen an gesellschaftlichen Einfluss gewonnen haben?
Diese kosmopolitischen Milieus nehmen wir gleich noch in den Blick. Ich habe aber erstmal noch mal eine Frage. Wenn man sagt, dass die AfD ihre Anhängerschaften eben auch in den klassischen Mittelschichtsbereichen, ob obere oder untere, hat, man muss ja sagen, dass wenn sie so eine Querfront diagnostizieren, dann teilt sich das schon in unterschiedliche Milieus, aber 65% der AfD-Wähler neigen eher in die eine Richtung, aber dann bleiben eben noch 35% übrig, die in den Milieus sind, in denen auch die Grünen, die Linken, die CDU und die SPD und die Liberalen unterwegs sind.
Genau, und das ist vielleicht das Interessante daran, dass man nicht einfach alle Milieus über einen Kamm scheren kann, weil sich eben hier zum Teil Gruppen finden, die man eben nicht einfach typisch als Unterklasse betrachten kann, sondern es handelt sich beispielsweise durchaus um bürgerliche Gruppen. In Ostdeutschland sind es zum Beispiel die Bürger Dresdens, die sich hier unter dem Label der AfD versammeln. Wir haben enttäuschte Familienernährer, die eben auch nicht alle aus den Unterschichten kommen und die sich in ihren Leitbildern des Familienernährers und den selbstverständlichen Erwartungen an die Privilegien, die daraus erwachsen, enttäuscht sehen, entweder weil sie eben kein Alleinverdiener mehr sind oder weil eben Frauen mittlerweile auch ganz gut alleine zurechtkommen und dann diese Funktion des Familienernährers entwertet wird. Und wir haben eben auch individuelle Enttäuschte, die in ihren Karrieren aufgrund von Kapitalausstattungen, also beispielsweise humanistische Gelehrte, die im Zuge der Bologna-Reform nicht mehr zum Zuge kommen, deren Kapitalausstattung, deren Qualifikationen und Kompetenzen entwertet worden sind, dass die sich jetzt eben auch als Verlierer betrachten und einige von ihnen, also unter bestimmten Voraussetzungen, auch nicht alle, wenden sich jetzt eben einer rechten Protestpartei zu.
Wie kann denn das sein, dass diese Protestpartei ihre Gruppen mobilisiert, zum Beispiel auch im Schulterschluss mit den Rechtsextremisten? Denn wir haben ja auf der Demo in Chemnitz spätestens gesehen, dass da AfD-Politiker mit Rechtsextremen quasi gemeinsam laufen. Normalerweise würde man doch sagen, wenn Sie jetzt diese ganz normalen Leute, die Sie angesprochen haben, anschauen, die würden doch zurückzucken vor einem Rechtsextremismus, von dem wir spätestens seit letzter Woche, seit dem Verfassungsschutzbericht wissen, dass dieser Bereich auch noch wächst.
Ja, das tun sie auch. Also in der Partei selber weiß man das auch, dass man eben ganz normale Bürger- und Mittelschichtsfraktionen vertritt, weshalb man immer wieder Anstrengungen unternimmt, sich vom rechten Rand zu distanzieren. Und eben auch nicht möchte, dass man vom Verfassungsschutz untersucht wird, weil das damit auch die Legitimität dieser Partei und ihren Anspruch, eben die Mitte der Gesellschaft zu vertreten, delegitimieren würde. Gleichwohl ist es so, dass Rechtsextreme und Rechtspopulisten ein gemeinsames Thema haben. Das ist die Abwehr der Migranten und der Migration, speziell aus dem globalen Süden, über das Thema Anti-Islamismus. Sodass man sagen kann, hier ist tatsächlich so eine Art Schulterschluss über das Hauptfeindbild in dieser Gesellschaft, das eben in der Migration und im Islam gesehen wird, die so eine Art Sündenbockfunktion für alle möglichen Probleme haben, die aus der Globalisierung entstanden sind.
Nun sind die Folgen der Globalisierung ja älter als die sogenannte Flüchtlingskrise oder die Migrationsfrage, die eigentlich ja erst 2015 so richtig ins Laufen gekommen ist. Aber die Globalisierungsfolgen sind doch älter. Und Sie sind ja der Auffassung, dass der Rechtspopulismus nicht ein kurzfristiges Aufwallen von Empörungen über die Flüchtlinge oder die Migrationsbewegungen ist, sondern längerfristige Ursachen, also eine strukturelle Veränderung anzeigt. Sie schreiben, Rechtspopulismus ist eine Reaktion auf eine Zeitenwende. Wie kriegen Sie das denn in Einklang?
Genau, das ist eine Reaktion auf eine Zeitenwende. Also in Einklang kann man das insofern bringen, als in der Figur des Migranten sich die inneren und äußeren Veränderungen von Gesellschaften in Reaktion auf die Globalisierung kristallisieren. Also der Migrant steht sowohl für äußere Grenzöffnungen, also für Menschen und Kulturen, die in das Innere unserer Gesellschaft eindringen, als auch für innere Vielfalt, das heißt für das, was die Kosmopoliten Diversity nennen und das darin besteht, dass es jetzt eben nicht mehr eine Leitkultur gibt und nicht mehr ein Lebensmodell und nicht mehr ein Leitbild, sondern sehr viele verschiedene Kulturen unter einem Dach zusammenkommen. Und sich eben verschiedene Parallelkulturen, könnte man fast sagen, herausbilden, die für die Kosmopoliten kein Problem sind, wohl aber für andere gesellschaftliche Gruppen, die sich in ihrer einstigen kulturellen Hegemonie zurückgesetzt fühlen.
Also wenn man Globalisierung versteht als so eine transnationale Vernetzung und Entgrenzung, wo sich erstens nicht nur Machtverhältnisse von Nationalstaaten ablösen, sondern eben auch Lebensformen ändern. Sie haben das eben mit Kosmopolitismus angesprochen. Was kennzeichnet dann genau diese Lebensformen des Kosmopolitischen?
Ja, also erstmal muss man sagen, wir haben das jetzt nur kurz angerissen. Also die Veränderungen, von denen wir sprechen, die liegen wirklich schon mindestens 3 Jahrzehnte, wenn nicht sogar länger zurück. Und sie haben mit sowohl der Transnationalisierung des Wirtschaftssystems und der neuen Macht der Konzerne gegenüber den Nationalstaaten, also gegenüber den nationalen Regierungen zu tun. Sie haben mit der Transnationalisierung oder der Supranationalisierung des Politischen zu tun, also damit, dass sich eine EU beispielsweise zunehmend abkoppelnd von den nationalen Regierungen, aber in diese nationalen Gesellschaften sehr stark eingreift über Gesetze, die dann im nationalen Rahmen umgesetzt werden, aber nicht mehr parlamentarisch ausgehandelt worden sind, also eine Entmachtung der nationalen Demokratien und schließlich über die sogenannte innere Vielfalt, also dadurch, dass sich Migranten, aber auch kulturelle Ideen in die westlichen Gesellschaften Einlass finden und dort Gesellschaften verändern. Und Kosmopolitismus bedeutet jetzt ein Lebensstil und ein Lebensmodell, in dem diese Vielfalt nicht als Problem gesehen werden, sondern als Aufforderung zur kulturellen Vervielfältigung, auch der Identität, der Grenzüberschreitung und vor allen Dingen auch der kulturkapitalistischen Verwertung unterschiedlicher Kulturen durch Übersetzungen, durch Ideen, durch Innovationen. So dass man sagen kann,
Kreativität kommt noch dazu.
Kreativität, also Kulturkosmopolitismus, schreibt sich Kreativität auf die Fahnen und entspricht damit wie Schlüssel und Schloss dem postindustrialisierten Gesellschaftsmodell. Das heißt, wir finden also den Kulturkosmopolitismus von zwei Seiten unterstützt. Einmal dadurch, dass wir in den westlichen Ländern ein Modell der Wertschöpfung haben, das nicht mehr auf Arbeitnehmertugenden basiert, sondern auf Kreativität, Flexibilität, Innovation und Wissen. Also wo also Wissen Nummer eins in der Wertschöpfungskette wird. Und zweitens von Seiten der Globalisierung, die zur Öffnung geführt hat und dazu, dass Kulturen sich vermischen und hybridisieren. Dass wir also nicht mehr sagen können, wir haben jetzt hier mal Männer und Frauen, Deutsche und Osteuropäer, sondern dass sich die Kategorien zunehmend überlappen.
Und dann haben wir einen Lebensstil, wie wir in den westlichen Großstädten allenthalben vorfinden, der ja eigentlich auch ganz schön ist, aber der hat auch seine Schattenseiten, also beziehungsweise seine dunklen Flecken, nämlich auf der einen Seite ein Legitimationsproblem. Also wir haben das angesprochen eben schon, Transnationalisierung findet statt, aber eine Weltgesellschaft ist noch überhaupt nicht in Sicht, geschweige denn ein Weltparlament, schon in der EU haben Sie angesprochen, klappt das nicht. Das heißt also, so ganz fundiert im Sinne von, wir können das teilen und verstehen, ist dieser Lebensstil ja nicht. Der ist ja nicht selbstverständlich.
Genau, er hat ein zweifaches Legitimationsdefizit. Zum einen ist es ein Lebensstil, der nicht politisch legitimiert werden kann. Das heißt, wir haben hier eine soziale Klasse, nämlich die kosmopolitische Klasse, die ein neues Bürgertum darstellt, die sich zunehmend auch aus den Infrastrukturen, aus den solidarischen Institutionen des Nationalstaates entfernt. Erstmal, weil sie eine urbane Infrastruktur selbst bildet, die nicht mehr von allen geteilt wird und die hauptsächlich über Konsum funktioniert und über Privatisierung auch von Ressourcen. Wir haben hier einen hohen Anteil von Menschen, die also auf die öffentlichen Infrastrukturen gar nicht mehr angewiesen sind, die sich privat versichern können, die private Schulen besuchen, die Wissen und Kultur konsumieren und das kostet Geld, da sind auch nicht mehr alle drin. Und nicht zuletzt, die Weltbürgerschaft basiert im Wesentlichen auch auf Tourismus, das heißt auf den Konsum der kosmopolitischen Hotspots.
Und was folgt daraus für den Rechtspopulismus? Also der ja offenbar riecht, dass die obere Mittelschicht, so nenne ich das jetzt mal, auch eine eigene Rolle bei dieser Herausbildung von Ungleichheiten spielt. Die einen haben Zugang zu diesen Ressourcen wie Bildung oder verschaffen sie sich dadurch, dass sie für Privatschulen bezahlen. Gerade kulturelles Kapital, Bildung ist ja zentral für diese obere Mittelschicht. Und damit verfestigen sie aber auch die Situation für die, die nicht Zutritt dazu haben, die auf staatliche Schulen gehen müssen, selbst wenn sie in einem Einzugsbereich sind, wo man eine schlechte Bildungsprognose mitbringen kann.
Genau, also die Rechtspopulisten machen jetzt nicht den ökonomischen Verteilungskonflikt auf, sondern sie spüren instinktiv, dass die Kosmopoliten ihre Klassenfeinde sind. Und das ist, wenn man dem Soziologen Pierre Bourdieu folgt, nur plausibel, weil wir Klassen allererst durch Lebensstile im öffentlichen Raum sichtbar machen können.
Also soziale Räume nennt er das.
Im Sozialraum sichtbar machen können. Und was die Kosmopoliten eben auszeichnet, ist dieser Lebensstil, der vegan ist, der moralisch korrekt ist, der auf universalistische Werte und Menschenrechte pocht, in dem es eben um Klimapolitik geht und in dem Dieselfahrverbote für nötig gehalten werden. Und dagegen wenden sich die Rechtspopulisten, indem sie vehement gegen diesen kosmopolitischen Lebensstil ankämpfen, indem sie sich etwa über Gender-Toiletten lustig machen und indem sie eben sagen, wir möchten ganz normal uns ernähren und nicht Veggie sein und unsere Kinder auf ganz normale Schulen schicken. Und damit wenden sie sich gegen die kulturelle Vorherrschaft und gegen den Lifestyle der Kosmopoliten.
Sie hören Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Heute zu Gast die Darmstädter Soziologin Cornelia Koppetsch. Frau Koppetsch, dieses Abwehren eines kosmopolitischen Lebensstils greift aber auch auf das Parteiensystem über, weil nämlich genau das Parteiensystem von diesem Lebensstil getragen wird und produziert damit Ausgeschlossene, nämlich dann eben Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen, die auch ihre Anliegen nicht mehr in der Politik wiederfinden.
Genau, also wir haben nicht nur eine kulturelle Repräsentationslücke, sondern auch eine politische Repräsentationslücke, die daher rührt, dass sich die Parteien, also die etablierten Parteien, vor allen Dingen natürlich die Grünen, aber auch die CDU und die SPD in den letzten Jahrzehnten immer stärker den linksliberalen Lebensstil anverwandelt haben. Und diese Wählergruppen befriedigen, während andere Wählergruppen gar nicht mehr repräsentiert werden. Und die Sozialdemokraten haben lange Zeit eben gemeint, wir müssen wieder stärker die Arbeiter ansprechen. Aber damit ist es eigentlich nicht getan, weil die Arbeiter in dem Sinne, wie sie charakteristisch für die Industriemoderne waren, die existieren ja so gar nicht mehr. Wir haben Arbeiter mittlerweile in allen sozialen Klassen. Wir haben die Opel-Arbeiter im Dreischichtsystem, die 5.000 Euro brutto verdienen. Wir haben einerseits die normalen Facharbeiter, die aber eigentlich auch zur Mittelschicht gehören. Und wir haben die prekären Arbeiter, die gar nicht mehr durch irgendwen vertreten werden. Also die im Prinzip über Zeitarbeit, über Erntearbeit, über Saisonarbeit, über Wachschutzdienste funktionieren und die gar nicht mehr in dem Parteiensystem enthalten sind. Und wir haben andererseits eben Milieus, die sich über die traditionellen Parteien wie die CDU zum Beispiel nicht mehr vertreten sehen, weil sie sich als konservativ empfinden und in den liberalen Lebensstil oder den liberalen Politikstil von Angela Merkel nicht mehr für anschlussfähig empfinden. Und es sind verschiedene Gruppen, die sich jetzt über die AfD zu einer politischen Opposition bündeln lassen.
Man erlebt es dann auch auf der staatlichen Ebene, diese Bürger nehmen dann den Staat, wie Sie schreiben, nur noch wie einen unter einer Käseglocke verschanzten Staat wahr, als sozusagen kalt, und dann treten Gegennarrative auf. Mit was punktet denn die AfD oder die Rechtspopulisten insgesamt bei der Wählerschaft? Natürlich Nation, natürlich Volk. Worum geht's da?
Ja, es geht zum einen darum, dass man also das Ressentiment gegen die Eliten kultiviert, indem man eben sagt, hier ist was ganz grundsätzlich schief im System und wir schaffen euch erstmal ein oppositionelles Narrativ. Und es geht darum, alle die Ideologeme herauszuarbeiten, die sich eigentlich gegen die Globalisierung richten. Das sind nicht immer dieselben. Die einen betonen zum Beispiel, wir haben ein Problem mit Europa und mit dem zunehmenden Einfluss von Brüssel. Die anderen sagen, wir haben ein Problem mit der kulturellen Entgrenzung und mit Diversity. Wiederum andere sagen, wir haben ein Problem mit der Vorherrschaft der Konzerne und wir wünschen uns wieder eine Wirtschaft, die die einheimischen Arbeitnehmer stärker berücksichtigt, also die stärker die einheimischen Arbeitnehmer berücksichtigt und möglicherweise auch die Nation schließt. Das ist in Deutschland nicht so ausgeprägt, weil Deutschland gehört zu den absoluten Globalisierungsgewinnern. Aber wir sehen diese Tendenz beispielsweise bei Trump in den USA. Hier geht es eben ganz klar auch um die ökonomische Schließung des Nationalstaates.
Also oder in Großbritannien, Take Back Control.
Genau, der Brexit ist sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür, für den ökonomischen Nationalismus, der von rechts getragen wird. Und wir haben natürlich auch die Wiederherstellung der alten Hierarchien, der Weißen beispielsweise in den USA, die sich eben enttäuscht sehen, oder der Männer, die sich eben auch entwertet sehen durch den Aufstieg von Frauen. Also die etablierten Vorrechte, die Fraktion der etablierten Vorrechte, die eben sagen, wir sind hier eigentlich zu Unrecht entmündigt, entwichtigt, entwertet worden und wir wollen jetzt unseren früheren Einfluss zurückgewinnen. Und wir wollen wieder, dass man von einem Lohn leben kann, dass also die Frauen nicht arbeiten müssen. Das ist zum Beispiel auch eine Forderung vieler Gruppen der AfD.
Wir erleben also eine Vielfalt von Konfliktlinien. Und man könnte sagen, wenn es so eine Vielfalt von Konfliktlinien gibt, dann erodiert eine Gesellschaft. Und was tritt dann an die Stelle von dem, was man Gesellschaft nannte?
Ja, also wir haben also einen Zerfall des großen Narrativs, wenn man so möchte, also eines gesellschaftlichen Zusammenhalts, der bisher konsensuell dazu geführt hat, dass die Menschen sich dieser Gesellschaft als zugehörig empfinden und sich an die Regeln halten und sich dieser Gesellschaft normativ auch verpflichten und sagen, okay, ich bin bereit, für diese Gesellschaft etwas zu leisten und zu arbeiten und etwas auf mich zu nehmen und mich an die Regeln zu halten. Dafür braucht es ja einen Konsens, das ist ja nicht selbstverständlich. Und wenn Menschen das Gefühl haben, sie kommen hier nicht mehr vor oder die Narrative und Identitäten und die Lebensstile, die ihnen vorgelebt werden, stimmen nicht mehr mit ihren eigenen Realitätswahrnehmungen einher. In dem Augenblick kapseln sich eben Gruppen ab und bilden das heraus, was man gewöhnlich Identitätspolitik nennt, was im Prinzip nichts anderes ist, als sich aus dem Gesellschaftsvertrag zurückzuziehen und zu sagen, wir machen jetzt wieder unser eigenes Ding. Wir sind partikular interessiert an den Belangen unserer Gruppe, also an den Belangen der Weißen oder der Männer oder der Region Ostdeutschland. Wir wollen unsere Heimat wieder schützen und wir sehen eigentlich nur noch unsere Interessen und versuchen, die gegen die anderen Gruppen der Gesellschaft durchzusetzen.
Also Neogemeinschaften nennen Sie das in Ihrem Buch. Was zeichnet denn diese Neogemeinschaften wirklich aus?
Die Neogemeinschaften zeichnet zum einen aus ein Schwarz-Weiß-Denken, also ein Wir-gegen-Sie-Narrativ. Zum zweiten die Rückkehr zu Essentialismen, zu sagen,
was heißt das?
Dass man eine eigentliche Identität des Volkes proklamiert. Also oft wird ja gesagt, wir wollen wieder, dass Deutschland so ist, wie es mal war. Und natürlich stellt sich dann sofort die Frage, was ist denn überhaupt Deutschland? Und dann stellt man fest, so einfach ist das gar nicht zu definieren. Aber es wird erstmal ein Kern deutscher Leitkultur postuliert. Und das ist essentialistisch, weil es eben eine fixe Idee letztlich beinhaltet, was Deutschland eigentlich sein soll und wie Deutschland eigentlich einmal war, die so eigentlich gar nicht bestanden hat. Das Gleiche gilt zum Beispiel für die Fragen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Wir wollen wieder ein richtiger Mann und wir wollen wieder richtige Frauen sein. Bedeutet ja, dass man ganz klare Vorstellungen davon zu haben scheint, was denn das eigentlich sein soll. Und wenn sich die Leute innerhalb der Partei darüber unterhalten, stellen sie auch sehr schnell fest, dass das so leicht nicht ist und dass es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt von dem, was es heißt, ein ganzer Mann zu sein. Aber im Prinzip ist das erstmal die Idee, dass man sagt, okay, wir haben eine essentielle Identität und die wollen wir jetzt gegen das Hauptnarrativ der Gesellschaft verteidigen.
Wenn also die Gemeinschaften gegenüber der Gesellschaft wichtiger werden durch eine Identitätspolitik, was passiert dann genau mit dem, was man in jeder politischen Sonntagsrede hört, nämlich der Solidarität? Weil Solidarität findet ja auch in Gemeinschaften statt, aber eben nur partikular, also nur für die, die zur Gemeinschaft gehören.
Ganz genau, das ist das wesentliche Element. Also aus meiner Sicht ist eben die Identitätspolitik wie auch der Rechtspopulismus, der ja auch eine Identitätspolitik im Hinblick auf das Volk oder eben Deutschland postuliert, eine Reaktion auch auf die Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Also man hat sich ja jahrelang gefragt, was für Auswirkungen wird es eigentlich haben, die Neoliberalisierung der Gesellschaft, die ja immer darauf basiert, jedem klarzumachen, du bist selbst für dein Schicksal verantwortlich. Oder Thatcher sagte mal, there is no such a thing like society.
Wir haben eigentlich sondern nur Familien und ihre Angehörigen.
Genau, wir haben nur noch Individuen, eine Ansammlung von Individuen. Es gibt gar nicht mehr einen Verband. Das ist natürlich kompletter Unsinn erstens, auch soziologisch gesehen, weil wir eigentlich alle aufeinander angewiesen sind in einer Gesellschaft. Wir haben Interdependenzbeziehungen, Verflechtungen, Vernetzungen und wir können nicht alleine leben. Das ist nun mal das Prinzip Gesellschaft, dass man aufeinander angewiesen ist. Und das Zweite ist, dass natürlich man sich nicht wundern muss, wenn irgendwie die Insolidarisierung bestimmte Folgen zeitigt, die wir jetzt eben sehen, dass Leute sagen, okay, wir sind eben nicht mehr bereit, alles nur bei uns zu sehen und für das Scheitern und Versagen, das Verlieren selber verantwortlich gemacht zu werden, sondern nicht wir sind falsch, sondern wir bilden jetzt ein neues Kollektiv und wir sagen, das System ist schuld. Wir sind praktisch eine Gemeinschaft und wir sind solidarisch, wir halten zusammen und wir wollen diese Solidarität im Prinzip auch für die Gesellschaft im Ganzen, zumindest der Rechtspopulismus sagt das ja auch. Wir wollen zurück zu einem neuen Gemeinwesen. Und diese Art von Solidarisierung ist aber deshalb problematisch, weil sie andere ausschließt. Also sie definiert bestimmte Grenzen des Gemeinwesens und sagt eben auch ganz genau, wer nicht dazu gehört. Im Fall des Rechtspopulismus, Narrativ des Volkes, sind es dann eben die Migranten. Und bei anderen Formen der Identitätspolitik, beispielsweise im Hinblick auf die Weißen oder auf die Männer, wird ganz klar wieder eine Hierarchie postuliert, die natürlich für die Ausgeschlossenen komplett indiskutabel ist.
Und was folgt daraus für die Konflikte, vor denen wir jetzt stehen oder die wir auch schon erleben, von denen man jemand das Gefühl hat, sie werden irgendwie rauer, sie werden härter, politisch härter, aber auch bis in die Familien hinein härter. Welche Rolle spielt da dieses ganze Gefüge von Affekt, Ressentiment, Zorn, also kurz die Emotionen?
Ja, man bemerkt das ja seit einigen Jahren, dass die Emotionen extrem hochkochen, egal wo. Dass also praktisch die ganze rationale Architektur des Neoliberalismus punktuell kollabiert, weil immer wieder Affekte hochkochen, die man so gar nicht erwartet hatte. Die Heftigkeit, mit der jetzt politische Auseinandersetzungen auf beiden Seiten geführt werden, oder auch die irrationale Verehrung von neuen Heiligen, wie beispielsweise Greta Thunberg oder die neuen Kapitäninnen Rakete.
In dieser Woche freigelassen worden.
Die ist freigelassen worden. Aber diese Personen werden verehrt wie Heilige, auch die Grünen im Prinzip, ja, mit Habeck. Das ist ein bisschen, das spielt ins Irrationale, weil man plötzlich spürt, wir haben hier ganz, ganz viele Probleme in der Gesellschaft. Wir können die mit dem bisherigen Gesellschaftsmodell nicht mehr lösen. Und wir suchen jetzt herausgehobene Figuren, also Heldenfiguren, die uns jetzt erlösen, die uns retten. Und da kommen dann ganz irrationale Momente ins Spiel, wie bei Greta Thunberg, wo man also praktisch ein Kind erklärt. Also die darf plötzlich über etwas reden, die darf etwas aussprechen, was andere Leute eben sich nicht trauen zu sagen. Nämlich, dass diese Gesellschaft bedroht ist in ihrem Bestand.
Ja, vielleicht sagt sie es ja auch nur, weil es so ist. Also, aber was können wir denn eigentlich genau tun, um diese Konflikte jetzt nicht zu befriedigen oder auch zu unterdrücken? Also einen gesellschaftlichen Konsens sehe ich da nicht auf uns zukommen, gerade wenn sich auch noch die politische Tektonik in Deutschland nach den Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen verschiebt.
Was wir jetzt politisch tun können oder gesellschaftlich?
Beides. Politisch heißt ja, bestimmte Auseinandersetzungen zu führen. Und gesellschaftlich heißt, wie kann man Ligaturen, so hat das Ralf Dahrendorf genannt, also sozusagen den gesellschaftlichen Kitt wiederherstellen?
Also man kann es, glaube ich, nicht, indem man, so wie das in den letzten Jahren passiert ist, mit dem Finger auf die jeweils andere Gruppe zeigt und in moralische, schrille Töne verfällt. Und man kann es auch nicht, indem man sagt, dass die AfD-Anhänger alle Nazis sind. Was damit eben unterschlagen wird, ist, dass es Motive gibt, dass es gute Gründe gibt, warum sich Personen solchen Protestbewegungen anschließen. Und aus meiner Sicht muss man erforschen, was eigentlich jeweils die Hintergründe sind, um den Menschen zu ermöglichen, eine andere Sprache dafür zu finden, als das, was die AfD dann daraus am Ende macht, also eben Migrationsfeindlichkeit, Rassismus etc. Das heißt, wir brauchen eine Aufarbeitung beispielsweise der DDR-Geschichte, weil wir haben große Gruppen von AfD-Anhängern ja gerade da. Und aus meiner Sicht hat es sehr viel damit zu tun, dass Westeliten dort eben eingedrungen sind und die Gesellschaft beherrschen, dass die Treuhandanstalten auch sehr viel Mist gebaut haben und dass man das eigentlich mal aufarbeiten muss, was mit dieser Gesellschaft eigentlich geschehen ist, weil es eben, wie ich ja am Anfang sagte, um Ereignisse und strukturelle Veränderungen geht, die schon sehr viel länger zurückliegen. Und das Gleiche gilt natürlich für andere Gruppen, die durch die Veränderungen an den Rand gedrängt worden sind. Man muss sich darüber verständigen, will man so etwas wie die Neoliberalisierung aller Lebensbereiche? Ist das wirklich nötig, dass man Universitäten die ganze Zeit über Wettbewerbe organisiert? Wer hat denn eigentlich was davon? Eigentlich niemand, aber trotzdem machen alle mit. Und man könnte sich ja versuchen, mal darüber zu verständigen, ob es Alternativen gibt. Außerdem ist es zum Beispiel nicht zu verstehen, dass wir in einer EU leben, die zwar alles tut, um Märkte zu liberalisieren und sehr, sehr viel Binnenmarkt und Freihandelszonen und dergleichen geschaffen hat, aber nichts, aber auch fast gar nichts getan hat, um einen Sozialplan, eine Solidargesellschaft auf der EU-Ebene, also um Sozialgesetzgebungen zu erneuern. Und das ist meines Erachtens unabdingbar, wenn man wirklich eine Gesellschaft auf die transnationale Ebene, und daran führt ja kein Weg vorbei, heben will. Das heißt, wir brauchen eine Vorstellung, wie eine EU jenseits eines Marktmodells funktionieren soll. Was ist
und
das für
jenseits des Proklamierens der sogenannten europäischen Werte, von denen ich immer noch nicht ganz begriffen habe, was Sie genau meinen?
Genau, diese Werte kann es nämlich gar nicht geben, weil wir eine Ansammlung von Gesellschaften haben, die jeweils eigene Leitbilder haben, die eigene Sprachen und Kulturen haben. Die kann man nicht einfach so aus dem Boden stampfen, irgendwelche Werte proklamieren. Darum geht es auch meines Erachtens gar nicht. Es geht darum, dass die Wertegemeinschaft viel zu idealistisch oder zu hoch aufgehängt ist. In Wirklichkeit geht es erstmal darum, sowas wie eine europäische Integration auf der Ebene der sozialen Gerechtigkeit zu schaffen. Das heißt, so war zum Beispiel schon länger die Finanztransaktionssteuer im Spiel. Also wir brauchen ja auch Steuereinnahmen, wenn wir einen Sozialstaat auf europäischer Ebene modellieren wollen. Und dafür gab es verschiedene Ideen, die aber aus verschiedenen Gründen bislang noch nicht umgesetzt worden sind. Ebenso hat man noch nicht geschafft, mit Steuerflüchtlingen umzugehen. Also es gibt nach wie vor sehr viele Steuerschlupflöcher. Und das müsste man erstmal regulieren, um überhaupt ein Modell zu schaffen, in dem ein Sozialausgleich möglich wird.
Und vielleicht sogar müsste man den eigenen kosmopolitischen Lebensstil auf normativ bessere Füße stellen, um dann tatsächlich auch sowas zu schaffen, einen Raum, in dem dann Diversity möglich ist, Menschenrechte doch wieder universal gedacht werden können.
Auf jeden Fall. Man muss sich natürlich schon fragen, warum man auf die Idee kommt, Dieselfahrzeuge aus Umweltgründen abschaffen zu wollen, während man auf der anderen Seite um die Welt jettet. Also was ist das für eine Schlagseite, die sich da auftut? Ebenso ist es sehr, sehr merkwürdig, dass Kosmopoliten glauben, sie seien divers und würden die Vielfalt der Kulturen wertschätzen, wenn es eigentlich nur darum geht, eine Art von Ethnokonsum zu betreiben. Also letztlich das Ganze auf der Ebene der Folklore abzuhandeln und letztlich eine ökonomische Harmonisierung herzustellen. Also mit Geld lässt sich das immer leicht lösen. Aber Kulturen lassen sich nicht einfach nur als Folklore, die divers nebeneinander friedlich koexistieren, auffassen. Weil Kultur ist immer ein konstitutives Element einer Gesellschaft, das eben Spielregeln definiert und legitimiert. Und wenn Kulturen aufeinandertreffen, dann gibt es oftmals Konflikte, die darum sich drehen, auch natürlich mit Migranten, wer in einer bestimmten Straße, in einem bestimmten Stadtviertel eigentlich das Sagen hat. Hier sehen sich Leute, die tatsächlich mit Migranten auf dieser Ebene leben, ganz anderen Konflikten ausgesetzt als Kosmopoliten, die mit Migranten eigentlich nur als Dienstleister zu tun haben.
Wohl und Wehe des Kosmopolitismus. Zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war heute die Darmstädter Soziologin Cornelia Koppetsch. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel Die Gesellschaft des Zorns. Erschienen ist es im Transkript Verlag. 280 Seiten kosten 19,99 €.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.